Hallo, mein Name ist Sebastian Bayer. Ich arbeite als Sexualpädagoge unter anderem bei Pro Familia Hamburg und ich freue mich mit meinen KollegInnen über die Methode LGBTIQ, Sternchen, Vernissage und Gender Unicorn zu sprechen. Heute hier ist wer noch?
Andreas Gloell, Pro Familia Schleswig-Holstein.
Annika Petri, Familienplanungszentrum Hamburg.
Michael Hummert, Institut für Sexualpädagogik.
Schön, dass ihr da seid. Die Methode LGBTIQ-Vernissage Gender Unicorn bringt so zwei Sachen zusammen und ich habe sie in den letzten Jahren verstärkt gemacht, weil mein Eindruck war, dass Wissen über geschlechtliche, sexuelle, amoröse Vielfalt immer mehr erfreulicherweise gesellschaftliches Thema wird und Leute es schätzen, sich damit auseinanderzusetzen und da Wissen zu erlangen und die Sicherheit in den Begriffen zu bekommen. Genau, die Methode hat zwei Teile. Einmal den Austausch über Begriffe, die im Raum hängen oder im Raum da sind. Und dann das Schaubild Gender Unicorn, um nochmal die Begriffe zu sortieren und das Wissen so zu sichern oder genau Sicherheit zu erlangen. Annika, arbeitest du mit den Schaubildern oder wie ist dein Zugang zu dem Thema?
Mit dem Schaubild arbeite ich nicht, häufig jedenfalls, wenn dann nur mit Multiplikatorinnen. Und da finde ich es aber zum Beispiel mit dem Gender Unicorn zu arbeiten, öffnet viel, weil das eine freundliche Figur ist und weil es erstmal nicht so eine Lernatmosphäre schafft. Ich glaube, dass es für viele irgendwie was Positives ist. Und mit Jugendlichen habe ich dazu noch nie gearbeitet, mit diesen Methoden, und finde aber nichtsdestotrotz, dass es immer in jeder Veranstaltung präsent sein sollte. Auch wenn das gar nicht das Hauptthema ist, habe ich immer so das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, die Vielfalt mit in den Raum zu nehmen. Und die bleibt aber diffus, und deshalb bin ich froh, über diese Methode von dir zu hören, weil ich vielleicht auch schauen würde, ob ich die mal abwandle für meine Gruppen.
Wie ist es bei euch? Arbeitet ihr mit der Methode und wenn dann mit Erwachsenen oder Jugendlichen?
Ich arbeite also mit dem Gender Unicorn, mit dem zweiten Teil auf jeden Fall. Ich finde, es eignet sich total gut in verschiedenen Gruppen, auch mit Jugendlichen tatsächlich, wenn das Thema im Raum ist und es um die Frage von Zuordnung von Begrifflichkeiten geht, überwiegend aber in der Erwachsenenbildung. Und finde, das eignet sich sehr gut aus denselben Gründen, die Annika auch gerade genannt hat. Mit der Vernissage an sich arbeite ich nicht, also so wie du sie ausformuliert hast. Grundsätzlich aber arbeite ich sehr viel damit, erstmal diese Begriffe zu klären und versuche einen Rahmen zu finden, der es ermöglicht, sich über diese Begriffe auszutauschen, ohne zu schnell preiszugeben, dass vielleicht eine Person einen Begriff noch nicht so genau kennt. Weil meine Erfahrung ist, dass gerade beim Thema Begrifflichkeiten auch aufgrund der großen Vielfalt an verschiedenen Begriffen häufig sehr viel Unsicherheit da ist. Was bedeutet eigentlich was? Dass häufig eine große Sorge da ist, irgendwas falsch zu machen, irgendjemandem auf die Füße zu treten, zumindest bei Menschen, die nicht mit einer homo- oder transphoben Grundhaltung in so eine Veranstaltung gehen. Und so eine Vernissage als Methode mit so kleinen Gesprächen, die sich dann erstmal ergeben, wo man vielleicht mal links und rechts fragen kann: Weißt du, was das heißt? Ich weiß es nämlich nicht. Klingt total schlüssig und wie ein guter Zugang.
Ich mag den Teil auch sehr gern, dass es halt kein frontales Vermitteln von Wissen gibt, gerade ne, wenn man vielleicht unsicher ist mit dem Themenbereich, sondern sich so langsam, weil so ein bisschen Wissen haben eigentlich alle Menschen zu dem Thema, das so, sich so zusammen erarbeitet.
Ja, also das Gender Unicorn kenne ich auch, benutze ich und habe es tatsächlich bis jetzt eher so genutzt, wie du es gerade gesagt hast, Sebastian. Also eher frontal und ich habe das bis jetzt so nicht gemacht, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin und finde es großartig. Also das ist eine tolle Methode, das werde ich sicher perspektivisch in meinen Multiplikatorinnengruppen anwenden, weil ich die Vorteile total sehe und mich freue, eine neue Methode an die Hand bekommen zu haben.
Genau, jetzt haben wir über den Nutzen und die Vorteile gesprochen. Was ist denn vielleicht, was sollte die Gruppe mitbringen, mit der ihr diese Methode macht? Also ich finde, ich kann mal ein bisschen was reingeben, es setzt so ein bisschen voraus, so eine Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Was ich öfter auch erlebe, vor allem vielleicht in Gruppen mit Jugendlichen, aber auch manchmal mit Erwachsenen, ist so eine Skepsis bis Feindlichkeit gegenüber queeren Themen. Für die Gruppen würde ich jetzt sagen, ist die Methode nicht geeignet. Aber was sollte vielleicht eine Gruppe mitbringen, wenn man mit dem Unicorn oder vielleicht auch mit so einer Vernissage arbeitet? Also wie sollte die Gruppe sein?
Naja, eine Gruppe Erwachsener, die sich darauf nicht einlässt, dafür bin ich der Falsche. Also dann könnt ihr auch andere Dinge mit denen nicht machen, denn das ist ja nur eine Methode, um ein Thema auf den Tisch zu bringen, was sowieso immer da ist. Wir sollten in allem, wie wir sprechen, das mitdenken.
Auf jeden Fall.
Es ist eine Methode, wo es offensichtlich würde, wenn starke Meinungen vertreten sind, homophobe, transphobe Äußerungen. Und ich würde sagen, die Gruppe müsste eine gewisse Offenheit mitbringen, was ich oft ja aber am Anfang gar nicht weiß. Deshalb denke ich auch, wenn ich das anfangen würde, wäre das eine Methode, wo ich gegebenenfalls auch darauf gefasst sein müsste, dass eben ja, menschenfeindliche Äußerungen kommen und diskriminierende Äußerungen, und ich müsste darauf gefasst sein, da zu reagieren und zu sagen, Moment mal, ich habe da gerade ein Wort gehört oder ich muss mal kurz unterbrechen, weil mir ist eine Sache ganz wichtig, und dann muss ich als Anleiterin auch den Rahmen halten können und auch in die Verantwortung gehen können und sagen können, das hier ist mein Raum, auch wenn ich vielleicht bei euch zu Besuch bin in der Einrichtung, aber das ist ein Raum, ich leite die Einheit. Alles darf sein, aber wenn es diskriminierend wird, dann müssen wir unterbrechen, und das kann ich nicht dulden.
Auf jeden Fall. Gibt es bei dir noch Ergänzung? Vielleicht, ne? Jetzt waren wir schon, wie sollte die Anleitung sein oder was ist für die Anleitung wichtig? Wichtige Sachen, die zu beachten wären?
Naja, ich finde, das gilt sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Leitung. Ich würde sagen, eine gewisse Fehlerfreundlichkeit. So. Also es gibt ja, diese Begriffe sind ja unendlich. Ne? Dadurch, dass es auch Selbstzuschreibungen sind primär, die einen sehr persönlichen, privaten Bereich, nämlich meine Identität, meine Sexualität, mein Begehren oder Nichtbegehren betreffen, gibt es ja keine Grenzen. So, das kann ja unendlich sein. Und die Begriffe, die irgendwie bekannt sind, können ja auch individuell ganz anders belegt und besetzt und empfunden werden. Das heißt, ich muss immer damit, also es ist gar nicht möglich, alles immer richtig zu sagen. Und das in Verbindung mit dem, was ich vorhin schon sagte, dass meine Erfahrung ist, dass eine große Unsicherheit oder Sorge darüber ist, jemandem irgendwie was zu sagen, was jemand verletzen könnte, braucht es, glaube ich, bei den Teilnehmenden, unter denen ja auch Menschen sein können, die nicht homophob sind oder neu in dem Thema, sondern für die diese Begriffe eine Selbstverständlichkeit oder Teil der eigenen Identität sind. Auch unter den Teilnehmenden brauchst du eine gewisse Offenheit dafür, niemandem sofort einen Zeigefinger zu zeigen, oh, das geht aber gar nicht, sondern die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, und wenn es mit vielen Unsicherheiten und falschen Vorstellungen von Begriffen sind, sie darin zu unterstützen, Neues zu lernen, aber eben mit Wohlwollen und Fehlerfreundlichkeit. Und die Leitung, wenn das der Übergang sein kann, ist natürlich dafür da, diesen Rahmen zu geben, der sowas auch möglich macht und mit gutem Vorbild voranzugehen.
Und ich finde auch immer wieder, da schon so ein solides Grundwissen braucht man auf alle Fälle für die Methode. Also als Leitung darf man auch manche Sachen nicht wissen, weil, wie du sagst, ist das im Wandel, und viele Begrifflichkeiten und Themen sind so aus der Community oder von Leuten, die sie betreffen, geformt worden, und die Wörter wechseln dadurch vielleicht nochmal. Trotzdem sollte man als Leitung sich schon sicher fühlen, weil man in dem Fall je nach Gruppe auch eine Expertin ist oder eine Fachperson. Deswegen da so dieses Grundwissen ist total gut. Jetzt hattest du das schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht ist das auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt ja so eine Sache. Aber wie bringen wir sonst sexuelle geschlechtliche Vielfalt in unsere sexualpädagogische Arbeit mit ein? Immer mitsprechen, alle Möglichkeiten offen halten, mitdenken. Habt ihr andere noch Ideen, wo wir die Themen Sichtbarkeit kriegen?
Ich finde ganz viel, also andocken an das, was Annika schon sagte, ganz viel über Sprache, ne, die ja eine gewisse Haltung auch transportiert. Und ich glaube, es ist total wichtig, in der alltäglichen Sprache, in solchen Gruppensettings, aber auch im Alltag, zu vermeiden, Sprache zu verwenden, die zu eng gestrickt ist, die ausschließt, so. Oder Methoden zu wählen oder so auszugestalten, dass unsere Haltung irgendwie sichtbar wird. Ne? Ich finde, so ein Klassiker aus der sexuellen Bildung ist ja die Einteilung von kleinen Gruppen, gerade in Schulklassen, wo häufig zwei KollegInnen eine Veranstaltung durchführen. Und dann die Frage ist, gibt es vielleicht einen guten Grund zu sagen, wir trennen die Gruppe, die Schulklasse oder Jugendgruppe mal in zwei Gruppen, Da wurde lange Zeit mit Jungs- und Mädchengruppen gearbeitet, aber mit dem Wissen, dass es Geschlechtlichkeit jenseits von Junge und Mädchen gibt auf der einen Seite und dass nur weil ich ein Junge bin, es nicht bedeutet, dass ich mich in der Jungengruppe automatisch wohler fühle und anders genauso, auch da in der Ausgestaltung solcher Veranstaltungen offener zu sein, mehr Vielfalt auch durch die Auswahl der Sprache, der Anmoderation, aber auch der konkreten Umsetzung sichtbar zu machen.
Ich finde, es gibt auch eine Sichtbarmachung, die können wir in Methoden haben, also mit den Sachen, wie wir die Methoden ausstatten oder ob eine Pride-Flagge zu sehen ist in den Räumen oder. Aber ich glaube, das Hauptteil ist eigentlich die eigene Reflexion und eigene Haltung. Das heißt, wenn jemand fragt, wie geht denn Sex, sage ich ja sowieso eine sehr weite Antwort. Ne? Das kann ganz unterschiedlich sein, was Menschen schon als eine sexuelle Handlung empfinden. Aber ich kann das ja auch erklären, ohne jetzt direkt mit gegengeschlechtlichen Genitalien irgendwas zu erklären. Ich könnte auch sagen, für die meisten Menschen hat das was mit Körper und Körperkontakt zu tun. Manche Leute empfinden aber schon Blicke als was Sexuelles, Angenehmes, wenn beide das wollen. Also erstmal so ganz weit anfangen und dann vielleicht auch erstmal Erklärungen wählen, wo sich alle drin wiederfinden könnten. Und das muss man aber üben. Also auch ich muss das nach all meinen Berufsjahren immer wieder üben, weil ich eine bestimmte berufliche Sozialisation und eine Aufklärung in meiner eigenen Schulzeit durchgemacht habe, die immer wieder stark Körper und ne, das Benennen bestimmter Genitalien und so weiter ja in den Vordergrund stellt. Und das, finde ich, ist auch schon eine Sache, die es ganz weit macht.
Und wir werden ja manchmal, wenn wir das so machen, von den Menschen auch angefragt, warum macht ihr das denn die ganze Zeit, dieses Sichtbarmachen sprachlich zur Verfügung stellen? Und da kann ich wieder zurückkommen zur Methode. Ich habe mir vorgestellt, gerade als du das so erzählt hast, wie ich als 15-jähriger Junge vom Land diese Methode gemacht hätte. Und ich wäre unfassbar irritiert gewesen, zu sehen, dass mein weißes heterosexueller Cis-Teil nur 3 Karten von, weiß nicht, wie du aufhängst, 50 sind. Und zu merken, oh verdammt, und für mich gab es bis jetzt nur das. Und das, damit ich das andere verstehe, muss es sichtbar gemacht werden. Und das wäre eine wunderbare Brücke für mich gewesen als junger Mensch, wenn mir das vorher, also wenn es nicht heißt, das darf nicht sein und das ist falsch, sondern nur, du hast bis jetzt das andere nicht, wir als Gesellschaft, du hast nichts falsch gemacht, sondern wir als Gesellschaft gucken nicht hin. Und deswegen mache ich das als Sexualpädagoge, als Sexualbildner, gebe ich den anderen Karten Raum, ohne die anderen abzuwerten. Das ist, an der Stelle ist es eine ganz wunderbare eine Brücke zwischen unseren sprachlichen, also quasi das als Querschnittsthema haben und erklären, warum es aber notwendig ist, ist, dass wir es immer wieder auf den Tisch legen. Das finde ich eine sehr gelungene methodischen Zugang damit.
Auf alle Fälle genau bringt diese Auseinandersetzung und auch das Schaubild das Thema in den Raum und es ist nicht nur wichtig für LGBTIQ-Personen, sondern auch für Personen, die den gesellschaftlichen Normen entsprechen, kann dieses Schaubild oder diese Methode nochmal weit machen, wie divers und unterschiedlich Sexualität eigentlich ist. Und das ist ja generell eine grundsätzliche Haltung, die wir immer in unserer Arbeit vermitteln wollen. Vielen Dank für den Austausch mit der Methode.
Danke.
Danke dir. Reinbringen.